Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie kann es weitergehen? Wir sprechen über die Rolle des Ostbeauftragten in der neuen Regierung. Wie kann es altern? Das Kunstmuseum Stuttgart feiert 20. Geburtstag und zugleich 100. Geburtstag der Sammlung. Und wie kann es enden? Das Kulturwissenschaftliche Institut Essen denkt über Praktiken und Ästhetiken des Aufhörens nach. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Wir müssen mehr darüber reden, wie gut sich der Osten entwickelt. Das sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Mehr reden also, das Positive sehen, vielleicht Optimismus verbreiten. Ist das der Auftrag des Beauftragten? Man könne auf diesem Posten nicht wirklich viel bewirken. Diese Position solle aufgelöst werden. Das wiederum sagt Thomas de Maizière, selber einmal Ostbeauftragter von 2009 bis 2011. Und nun, wir wissen es, beginnen die Koalitionsverhandlungen. Dort wird zwischen CDU und SPD selbstverständlich auch entschieden, ob es diese Position künftig noch geben wird. Über die Rolle des Ostbeauftragten möchte ich nun mit Hasko Weber sprechen. Der gebürtige Dresdner ist seit 2013 Generalintendant am Weimarer Nationaltheater. Herr Weber, einen schönen guten Abend.
Ja, ich grüße Sie.
Als Theatermann haben Sie ein feines Gespür für Stimmungen und Veränderungen auch in der Gesellschaft. Braucht es denn einen Beauftragten oder eine Beauftragte, die ihre Stimme erhebt für Menschen im Osten Deutschlands?
Das ist eine Perspektivfrage, klarerweise. Und ich weiß gar nicht, ob sie unterscheidbar ist zwischen Ost und West, weil die Pro und Kontras werden hier wie da vorhanden sein. Ich glaube, die letzten Bundestagswahlen haben es ja gezeigt, dass sich doch deutliche Unterschiede in der gesellschaftlichen Entwicklung abzeichnen, die sich entweder bestätigen oder sogar fortschreitend entwickeln. Und insofern so eine besondere Aufmerksamkeit aus meiner Sicht nicht falsch, beziehungsweise wahrscheinlich sogar notwendig.
Wie würden Sie denn diese unterschiedlichen Entwicklungen konkret bezeichnen? Ist es natürlich der Rechtsruck, die vorherrschende Stimmungslage für die AfD?
Ja, da ist ja sehr vieles schon dazu gesagt worden. Also klar, die Landkarte am Wahlabend, die war schon irgendwie bemerkenswert und auch ein bisschen beängstigend oder beeindruckend. Das hat aber alles ja einen Anlauf. Wir reden seit sehr vielen Jahren. Seit 10 Jahren kann man sagen, über diese Tendenzen. Und wenn man den Fokus mal ein Stück von der AfD wegrückt und eher darüber nachdenkt, wer wählt denn? Das sind ja nicht alles AfD-Mitglieder. Es ist ein Querschnitt durch eine Gesellschaft. Und da würde ich jetzt auch nicht nur im Osten stehen bleiben, weil in vielen Regionen in Westdeutschland sind jetzt Zahlen erreicht, die waren bei der letzten Bundestagswahl im Osten der Aufreger. Um die 20%. Plötzlich ist das dort auch da und der Fokus ist aber wieder im Osten. Und die gesellschaftliche Bereitschaft, die Stimme abzugeben und damit auch zu signalisieren, dass man Veränderungen, die eine bestimmte Partei in den Raum stellt, politisch bereit wäre mitzutragen. Ich sage es mal so vorsichtig. Ja? Das ist das, was uns hauptsächlich beschäftigen sollte. Die Menschen, die das wählen, ob jetzt aus Protest oder weil sie in einem einzelnen Argument hängen bleiben oder weil sie vielleicht wirklich einen Grund haben, das sei mal dahingestellt, solange sie nicht Mitglied in dieser Partei sind, die rechtsaußen, rechtsextremistisch tendenziell aufgestellt ist und das auch nicht mehr hinterm Berg hält, die sollten wir nach wie vor ernst nehmen und auch analysieren, warum die Dinge so sind. Also es gibt ja statistische Betrachtungen über Bevölkerungsrückgang, Bevölkerungszuwachs, über Altersquerschnitte, Geschlechterverteilung auf dem Land und so weiter. Ein ganz kurzer Blick dort rein liefert oft die Begründung dafür, warum etwas dann auch in einer Wahl so ist. Und ich finde, dass der Ostbeauftragte gerade in den letzten Jahren da gar nicht so falsch war und auch eine gute Arbeit gemacht hat. Nicht positivistisch oder idealistisch, sondern irgendwie den Fokus verändert hat und auf Dinge gelenkt hat, die eben per se gar nicht mit dem Osten in Verbindung gebracht werden. Ob jetzt in der Wirtschaft oder in der Kultur oder in der Gesellschaft, die sich ja aus verschiedenen Sachen zusammensetzt, aus verschiedenen Perspektiven auch zu betrachten ist, ob das jetzt im Sport ist oder im Ehrenamt. All diese Dinge hat Carsten Schneider angeguckt und versucht damit irgendwie laut zu werden. Und das finde ich persönlich gut und auch relevant und wenn man die Perspektive hält, auch für fortsetzenswürdig.
Laut werden heißt also, ja, wirklich auch die Stimme erheben und zum Beispiel auch auf ja, strukturelle Ungleichheiten nach wie vor hinweisen, die es ja gibt. Also wenn man sich die Führungsposition anschaut, wenn man sich den Bruttolohn anschaut, der ist in Westdeutschland höher als in Ostdeutschland. Also das sind ja ganz konkrete Dinge, die man auch benennen kann, jenseits von ja, Mentalitätsfragen oder von ja, sich vertiefenden mentalen Spaltungen, die zum Beispiel Rolf Schwanitz von der SPD selber auch mal Ostbeauftragte ja beschrieben hat.
Ja, also viele dieser Dinge meint man ja schon 100-mal gehört zu haben und es ist schwierig festzustellen, dass es immer noch diese Gaps gibt. So, dann muss man daran arbeiten, dass die geringer werden oder verschwinden. Ich meine aber was anderes, also nimmt man zum Beispiel die Dichte an Startups in Sachsen-Anhalt, Region Leipzig-Halle oder hier in Thüringen um Jena herum, dann wird man sich die Augen reiben, was da los ist. Es weiß nur niemand. Es hat keinen Raum. Es wird dann doch immer wieder mit dem etwas mitleidigen Blick wirtschaftlich rückständig, da ist nicht viel los, keine große Industrie, darüber gesprochen, während sich kleinste Konstellationen mit der Entwicklung bestimmter Technologien im Weltall bewegen und Richtung Mars fliegen mit ihren Ergebnissen, mit ihren Produkten. Das ist auch Ost. Ja? Und ich finde, damit kann man auch eine Erzählung kippen. Da finden auch andere Orientierung drin Raum, andere Identifikationsmöglichkeiten. Und das wäre eine Aufgabe des Ostbeauftragten. Jetzt widerspreche ich mir mal selber. Also der Ostbeauftragte ist ja kein Arzt, der jetzt irgendwie einen Patienten zu behandeln hat oder so tut, als ob es dem gut geht, obwohl es ihm nicht gut geht.
Na, er kann ja erstmal eine Diagnose stellen vielleicht. Das ist ja auch schon mal was.
Ja, die Diagnosen gibt es ja. Die gibt es ja alle. Das ist ja der Witz. Ob jetzt Steffen Mau oder Oschmann über den Osten schreiben, das, was da im Kern drinsteht, ist ja nicht neu. Die Debatte ist neu, die ist wieder aufgelegt und das ist wirklich bemerkenswert. Da waren wir vor 10 oder 15 Jahren schon mal ein ganzes Stück weiter davon weg und verschärft sich, indem sie sich selber bestätigt auf bestimmten Positionen. Und da kann der ausgleichende, vielleicht auch etwas ausbalancierende Act beim Ostbeauftragten richtig liegen.
Ich möchte, Herr Weber, noch einen weiteren ehemaligen Ostbeauftragten zitieren, nämlich Christian Hirte von 2018 bis 2020, Ostbeauftragter. Er hat gesagt, das Amt ist überflüssig, wir müssen raus, und das ist seine Begründung, wir müssen raus aus der Opferrolle. Ist da was dran?
Ja, Perspektivfrage. Wenn er das so sagt und wenn er es so erfahren hat, dann hat er für sich auch recht. Das ist das, was sich immer neu bestätigt. Und das kann sich durch die Arbeit eines Ostbeauftragten auch bestätigen. Also wenn ich an die Berichte denke aus der Zeit, würde ich mal sagen, das war Bestätigung der Opferrolle. Ja, in dem, was da an Gefälle abgebildet wurde und auch ja ideologisiert wurde, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Damit kommt man natürlich nicht weiter. Und wenn man sagt, okay, man braucht das nicht, das fließt in die Politik der Bundesregierung, vor allem aber auch in die Politik der Länder ein und nicht nur der Ostländer, sondern im Bundesrat dann vielleicht auch in der Betrachtung der gesamten Republik, okay, dann braucht man vielleicht keinen Ostbeauftragten. Im Moment, glaube ich, ist diese Stimme nicht überflüssig, sondern wird gebraucht.
Vielleicht mit einer neuen Aufgabendefinition.
Kommt ja auch auf die Person an und auf die Herkunft, na klar. Also wo setzt man an? Und Carsten Schneider hat das Spektrum, ich kenne ihn ganz gut, er hat ja seinen Wahlkreis in Weimar. Deshalb guckt man natürlich auch irgendwie besonders hin. Ja. Der Carsten Schneider hat das Spektrum schon ziemlich breit aufgemacht. Natürlich ist es begrenzt und natürlich ist es kein Ministerium. Aber gerade deshalb finde ich es bemerkenswert, an wie vielen Stellen er dann mit dem, was er versucht hat zu vergrößern, auftauchen konnte. Und das ist hilfreich gewesen. Wir haben die Landtagswahlen in den drei Ostländern ja noch nicht so lange hinter uns und die Ergebnisse vor uns. Also insofern ja, bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe.
Braucht es neue Aufgaben für den Ostbeauftragten? Hasko Weber war das, Generalintendant am Nationaltheater Weimar. Und er hat ganz klar gesagt, ja, die Aufgaben sind wichtig. Es sollte einen Ostbeauftragten auch künftig in der neuen Regierung geben. Herr Weber, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch.
Das Kunstmuseum Stuttgart feiert ein doppeltes Jubiläum. Vor genau 100 Jahren wurde die damalige städtische Gemäldesammlung erstmals in der Villa Berg gezeigt. Und 2005, vor 20 Jahren, zog das Kunstmuseum dann um in den Kubus, den Museumsneubau am Stuttgarter Schlossplatz, das wunderbar spiegelnde und funkelnde Gebäude der Architekten Hascher und Jehle. Diese beiden Jubiläen sind jetzt natürlich Anlass für eine große Rückschau auf die eigenen Aktivitäten und auf die Sammlungsbestände. Denn obwohl das Kunstmuseum nicht zu den großen Playern gehört, hat es mit seiner Direktorin Ulrike Groß sowohl die regionalen wie die internationalen Kunstströmungen sehr genau im Blick. 2021 ist es zum Museum des Jahres gewählt worden. Die Jubiläumsausstellung trägt den rätselhaften Titel Doppelkäseplatte. Die Auflösung kommt von Christian Gampert.
Käse wird nur nach einem Reifungsprozess wirklich gut. Manchmal erst, wenn er Schimmel ansetzt. Der Künstler Dieter Roth, der nicht nur mit der Sprache, sondern gern auch mit Lebensmitteln experimentierte, hat mit seiner Doppelkäseplatte aus dem bewegten Jahr 1968 der Ausstellung einen trefflichen Horizont beschert. Die zwischen zwei riesigen Glasscheiben verwesenden Käsesorten bildeten im Lauf der Jahre immer neue abstrakte Landschaftsformen, in die man alles Mögliche hineinprojizieren kann und konnte. Sie zeigen paradigmatisch natürlich auch, dass sich unser Begriff von Kunst ständig ändert und dass die Tätigkeit des Schauens und Sammelns immer neu überdacht sein will. Wie wird aus einer städtischen Kunstansammlung, deren Grundstock 1924 von einem Marchese Silvio della Valle di Casanova der Stadt Stuttgart geschenkt wurde, ein kompaktes Stück Kunstgeschichte? Die Stuttgarter Direktorin Ulrike Groß sagt, indem man nicht alles haben will, sondern sich auf das eigene und Unverwechselbare besinnt.
Wir sind ein kommunales Haus, wir denken aber national und international. Das zeigt sich jetzt auch in unserer Jubiläumsausstellung, wie wir versucht haben, Generationen und Nationen übergreifend Werke und Themen miteinander zu verknüpfen.
Mit der fulminanten Geburtstagsschau schicken uns die Stuttgarter auf einen Parcours, der eher das Ungewöhnliche betont und neue Verbindungen stiftet. Also nicht nochmal Otto Dix mit all seiner moribunden Kraft, sondern Dix in Kombination mit Gegenwartskunst, also mit Dix-inspirierten Frauenzeichnungen der schwarzen Kara Walker und mit einem Super-8-Film mit kriegsversehrten Dix-Figuren von Yael Bartana. Nicht der wegweisende Designer Anton Stankowski und sein Logo für die Deutsche Bank, sondern Stankowski als konkreter Maler, der alles erstmal auf Leinwand ausprobierte. Seine frisch restaurierten, farbsprühenden Gelb-Blau-Rot-Bilder bespielen einen ganzen hohen Saal in Petersburger Hängung. Im Parterre kann man zunächst einmal lernen, dass es einst einen schwäbischen Impressionismus gab. Dann kommen schon die Highlights von Stankowski, der sein halbes Leben in Stuttgart wohnte, ergänzt mit einer neuen, konkreten Arbeit von Helge Young, die rasselnde Glöckchen in beweglichen Viereckformen anordnet. Die Ordnungsprinzipien der insgesamt 7 Kuratorinnen für diese Ausstellung werden dann ziemlich deutlich. Es geht um Frauen, um Außenseiter und um die Zukunft der Malerei, die von digitalen Medien quasi eingeholt wird, sich aber mit der Benutzung des Computers auch etwas Wildgestisches bewahren kann. Wie etwa bei Tim Beresheim, der mit dem Computer malt. Aber auch bei den kalten Körper- und Architekturbildern von Lambert Maria Wintersberger und Ben Willikens.
Dieser Raum war auch für mich wirklich eine große Überraschung, weil es nämlich wirklich um digitales Denken geht, aber auch um Oberfläche, um Glattheit von Oberflächen. Flächen und wie so unterschiedliche Werke dann in einem Raum doch sehr gut zusammen funktionieren.
Frauen waren in der Sammlung unterrepräsentiert. Die Direktorin Ulrike Groß hat da nachgekauft in der Gegenwartskunst und auch in der klassischen Moderne. Die auf wenige Umrisse reduzierten Bettlerinnenfiguren der 1972 geborenen Andrea Büttner rücken uns erstaunlich nahe auf den Leib und Ida Kerkovius, die einstige Assistentin des frühabstrakten Stuttgarter Farbmagiers Adolf Hölzel, wird hier mit leuchtenden Glasfenstern und Teppichen zu einer Künstlerin völlig eigenständigen Rechts.
Adolf Hölzel hatte mit Ida Kerkovius eine hervorragende Künstlerin in seiner sogenannten Damenklasse und die beiden begegnen sich wirklich auf Augenhöhe.
Die linke Stuttgarter Subkultur der 1960er bis 80er Jahre kommt mit sehr schrägen Assemblagen und Collagen zu Wort. Hier wurde noch gegen das Establishment gekämpft. Ähnlich subversiv werden weibliche Identitätsfragen verhandelt. Dass solche Positionen hier zu Wort kommen, ist Programm und macht auch Reichtum und Buntheit dieser großen Rückschau aus. Im obersten Saal dann großformatige Malerei, die 1970 gestorbene Ida Kerkovius kombiniert mit dem malenden Punkmusiker Markus Oehlen und seinen visuellen Samplings. Dort gibt es auch eine große Farbinstallation von Dana Greiner, in der zwei bemalte Platten quasi voreinander zurückweichen. Diese Kommunikationshemmung wird beim Publikum wohl eher nicht auftreten. Man muss dieser anarchisch vielfältigen Stuttgarter Rückschau einfach zugeneigt sein.
Christian Gampert und seine dringende Empfehlung, sich diese Ausstellung Doppelkäseplatte im Kunstmuseum Stuttgart nicht entgehen zu lassen. Bis Mitte Oktober ist dazu Gelegenheit und gewissermaßen ein Geburtstagsgeschenk für die Besucherinnen und Besucher gibt es auch. Der Eintritt ist frei. Wohl wahr, aller Anfang ist schwer, das leere Blatt Papier und nun die Hoffnung auf Ideen und Inspiration darauf, dass die Fantasie Flügel bekommt. Und irgendwann, nach jedem Anfang, kommt immer auch ein Ende. Und auch das muss geplant werden. Ein Werk abschließen, es vollenden, gar nicht so einfach. Das war's. Praktiken und Ästhetiken des Aufhörens. So war jetzt ein Workshop am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen überschrieben. Mitinitiiert hat diese Tagung die Literaturwissenschaftlerin Laura Reiling. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Reiling, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rülke.
Wir wollen übers Aufhören sprechen. Dann fangen wir doch mit dem Anfang an. Aus welchem Gedanken, aus welchem Interesse heraus haben Sie denn dieses Thema entwickelt?
Ja, am Beginn stand eigentlich die Beobachtung einer Omnipräsenz der Frage nach dem Aufhören. Also das Aufhören begegnet einem eigentlich überall, aber anders als der Schluss oder der Kipppunkt oder der Wendepunkt, vielleicht auch die Umkehrung, wird diesem Aufhören eigentlich gar nicht so viel Beachtung zuteil wie diesen verwandten Formen. Und wir haben dann so ein bisschen gesucht und geschaut, wo kommt eigentlich das Aufhören vor und haben gemerkt, das hat ganz oft einen Bezug zum Krisenhaften und das hat uns dann besonders interessiert. Also denkt man zum Beispiel an das Ende der Pandemie, also man hört auf mit bestimmten Maßnahmen, die die Pandemie vielleicht handhabbar machen sollten. Man hört vielleicht auf mit Prozessen des Kapitalismus, vielleicht auch Prozessen der Globalisierung und ganz wichtig, das hat mich auch besonders interessiert, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, also dass bestimmte Tiere und auch Pflanzen ja aufhören zu existieren. Und daran hat sich für uns so ein bisschen in der Überlegung angeknüpft die Frage, inwiefern sind diese großen Dimensionen des Aufhörens eigentlich auch immer mit privaten Dimensionen des Aufhörens verbunden? Also zum Beispiel, möchte oder sollte man aufhören mit dem Flugreisen, also stattdessen sich vielleicht lieber für das Terrane-Reisen entscheiden? Hört man vielleicht aktuell auch manchmal auf, im familiären Bereich bestimmte politische Debatten zu führen? Und hindern einen aber vielleicht auch Routinen und Muster am Aufhören, also zu konsumieren, Stichwort Minimalismus oder Ausmisten, aufhören zu rauchen, Alkohol zu trinken, Süßigkeiten zu essen, also Dinge, die uns auch gerade in der Fastenzeit, glaube ich, begegnen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, es sind so bestimmte Figuren, die uns immer wieder begegnet sind, also so eine Figur des Disruptors oder des Pedanten, des Neurotikers, vielleicht aber auch des Aussteigers, der so antibürgerliche Kritik übt und eigentlich nicht weitermachen will oder ein Aufhören eigentlich andenkt. Und das ist so ein bisschen zugelaufen, kann man vielleicht sagen, auf die Frage, ist Aufhören eigentlich ein praktisches und ein formales Problem und wie lässt sich das soziologisch und auch literaturwissenschaftlich fassen?
Wo sind Ihnen diese Figuren begegnet, von denen Sie sprechen, Frau Reiling, in der Wirklichkeit oder ja, in der Literatur zum Beispiel?
Ich glaube in beidem, in der Wirklichkeit und in der Literatur, aber viel natürlich auch so in theoretischen Texten. Also mein Kollege Niklas Barth, der hat so einen Rat von Niklas Luhmann tatsächlich in einem Text gefunden, der da heißt, wer anfangen will, der muss doch auch aufhören können. Und solche theoretischen Überlegungen wurden für uns dann eigentlich paradigmatisch zu überlegen, aufhören und anfangen, und deshalb ist es interessant, dass Sie mit dem Anfang beginnen, das ist doch unterscheidungstheoretisch eigentlich eines oder das sind zwei Seiten eigentlich einer Unterscheidung. Also das Anfangen und das Aufhören sind beides Zeitintervalle, sind prozessuale und sind Prozesse und sind aber auch Probleme, die einfach immer gelöst werden müssen. Und deshalb hat das Aufhören vielleicht auch so was Dringliches. Also wann kann ich aufhören, Gewinne zu machen, vielleicht zu lieben, vielleicht aber auch zu forschen. Und das interessiert uns WissenschaftlerInnen natürlich auch ganz stark. Kann man eigentlich aufhören zu forschen? Kann ein Gegenstand ausgeforscht sein oder muss man eigentlich nicht aufhören, weil eben, wir kennen es alle, das Kapitel endet, der Aufsatz endet, die Finanzierung endet. Also sind wir gezwungen aufzuhören und wollen eigentlich gar nicht.
Wenn wir jetzt doch nochmal übers Leben auch sprechen, also Literatur, das leuchtet ja unmittelbar ein, dass es eine Schwierigkeit ist, nach einem starken Stoff, nach einem starken Anfang, einer starken Durchführung auch ein starkes Ende zu finden. Wenn wir mal übers Leben sprechen und da vielleicht nochmal das Berufsleben uns vorknöpfen, Frau Reiling, jeder muss ja mit dem Ende der Laufbahn, mit dem Ende vielleicht einer großen Karriere fertig werden. Es ist ja das individuelle Ende, doch das Thema geht ja oft weiter, die Stelle geht weiter, also das Thema Nachfolge. Also einerseits ein Prozess, der zu Ende geht, aber ein Prozess, der auch weitergeht. Wie ist denn so ein Prozess zu bewältigen aus der Sicht der Betroffenen oder auch aus Ihrer Sicht, die Sie das vielleicht einfach analysieren von außen?
Also man kann, glaube ich, sagen, aufhören zu arbeiten ist eigentlich meistens ziemlich schwierig. Also auf einmal hat man mehr freie Zeit und vielleicht auch weniger soziale Kontakte, weniger Rhythmus im Alltag. Aufhören ist also so eine sehr komplexe soziale Praxis, könnte man vielleicht sagen. Naja, die Frage der Nachfolge stellt sich immer, die stellt sich in der Wissenschaft besonders auch im Hinblick auf, und darüber haben wir beim Workshop gesprochen, im Hinblick auf professorale Abschiede. Also wenn der Professor, die Professorin aufhört, in der Universität zu arbeiten, ist das eine praktische, aber auch natürlich eine biografische Herausforderung. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn so Statuspassagen, die ja unvermeidlich sind, der Professor muss irgendwann in Ruhestand gehen, wenn die aber dann so verzögert werden? Also wir haben momentan ganz stark in der Universität so diese Figuren der Seniorprofessuren, dass ProfessorInnen noch für 1 bis 3 Jahre in der Universität bleiben. Und man da so ein bisschen überlegt, muss man nicht den Kommenden auch mal Platz machen? Was bedeutet das eigentlich, wenn so Aufhörungsentscheidungen und auch Nachfolgen so ein bisschen verzögert werden?
Also nach der Antrittsvorlesung gibt es auch immer die Abschiedsvorlesung und die ist unter Umständen ein Problem.
Die ist unter Umständen ein Problem. Die sind natürlich oft sehr stark zeremonielle Momente. Also ich erinnere mich so an Abschiedsvorlesungen von Josef Vogel, von Elisabeth Bronfen. Die werden oft ja auch begleitet nach wie vor von Festschriften, die so eine Art Tribut oder Gabe oder Ehre sind. Die enden also so ein bisschen oder beenden diese wissenschaftliche Karriere. Aber man muss auch sagen, Abschiedsvorlesungen finden eigentlich gar nicht mehr immer statt. Also die faden auch so ein bisschen aus den Ritualen der Universität, so kann man es, glaube ich, sagen. Mhm. Und wenn man es so international beobachtet, ist natürlich auch interessant, die US-amerikanische Akademie, die kennt eigentlich gar nicht so Altersgrenzen und die kennt viel weniger so dieses rhythmisierte Aufhören nach so und so vielen Jahren Professor oder Professorinnen da sein.
Frau Reiling, wir haben über das Aufhören gesprochen, über den Workshop am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, den Sie mitorganisiert haben, diesen Workshop. Jetzt muss ich unser Gespräch irgendwie beenden, es abphrasieren. Ist so ein Beenden im Idealfall einvernehmlich? Wie funktioniert das?
Das ist im Idealfall einvernehmlich. Man kennt es aber natürlich auch, dass man so den Mitredner, den Telefonpartner so ein bisschen durch ja gut oder so viel für heute oder na dann so ein bisschen abzuwürgen sucht. Und ich kenne das selber natürlich auch so ein bisschen aus Telefonaten. Man fängt dann an zu kritzeln und die Linien werden immer dicker und man denkt, wie kann ich eigentlich dieses Telefonat oder dieses Gespräch beenden? Also die Schwierigkeit liegt so auf beiden Seiten. Man muss da immer so ein bisschen schauen, wie man da gegenseitig rauskommt. Manchmal hat man auch den Eindruck, wenn man sich so literarisch erinnert an Ingeborg Bachmann oder Jean Cocteau, dass oft die Männer besser sind im Beenden der Gespräche und da doch auch so Geschlechterdimensionen mitschwingen.
Zeigt sich also auch an solch einer Stelle manchmal Macht? Also wer Macht hat, wer das Sagen hat, der kann Schluss machen?
Das auf jeden Fall. Wir hatten in dem Titel, das war's, in dem Titel unseres Workshops und da wurde in der Enddiskussion auch gesagt, ist das eigentlich eine Machtgeste und ist das eigentlich machbar zu sagen, das war's oder ist das nicht immer so ein gemeinschaftlicher Prozess? Also klingt das viel zu dominant zu sagen, das war's? Ist das Aufhören nicht auch ganz viel so ein langsames Ausfaden?
Und das war's. Unser Gespräch über das Aufhören, über den Workshop zu diesem Thema am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, mit initiiert von der Literaturwissenschaftlerin Laura Reiling. Frau Reiling, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die US-Regierung will den Auslandssender Voice of America neu ausrichten. Die Führung soll die Trump-Anhängerin Carrie Lake übernehmen. Lake benötigt noch die Bestätigung durch das International Broadcasting Advisory Board. Allerdings hat Trump gerade alle Mitglieder dieses Gremiums entlassen. Aktuell agiert Lake deswegen formal als Sonderberaterin. Voice of America wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Deutschen die Demokratie näher zu bringen. Bis heute berichtet der vom Staat finanzierte Sender weltweit in zahlreichen Sprachen über die USA. In einer Charta ist festgelegt, dass die Journalisten des Senders unabhängige Nachrichten und Informationen veröffentlichen und nicht als Sprachrohr der Regierung agieren sollen. Konservative Politiker hatten dies in vergangenen Jahren immer wieder kritisiert. Ein Ehepaar wurde heute für sein Engagement für interreligiöse Verständigung ausgezeichnet. Der Historiker Meron Mendel und die Politologin Saba Nur Schema erhalten dafür in Hamburg die Buber-Rosenzweig-Medaille. Das jüdisch-muslimische Ehepaar aus Frankfurt am Main engagiert sich öffentlich für Demokratie und Menschenrechte, wie es zur Begründung heißt. Beide schreiben gemeinsam die Kolumne »Muslimisch-jüdisches Abendbrot« für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zu den bisherigen Trägern der Buber-Rosenzweig-Medaille gehören der Schriftsteller Navid Kermani und der Pianist Igor Levit. Der Preis ist nach den jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig benannt. Verantwortlich ist der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Schweden hat den Eurovision Song Contest bislang 7-mal für sich entscheiden können. Jetzt vertritt die finnlandschwedische Band Kai das Land bei dem Musikwettbewerb. Die Musiker gewannen gestern Abend den schwedischen ESC-Vorentscheid. Ihr Lied heißt Bora Bora Bastu, auf Deutsch Geh einfach in die Sauna. Die Musiker gehören der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an. Es ist nicht das erste Mal, dass Musiker aus einem anderen Land für Schweden beim ESC antreten. Im vergangenen Jahr schickte das Land die norwegischen Zwillinge Markus und Martinus ins Rennen. Der ESC findet im Mai in Basel in der Schweiz statt.
Rom ist für die internationale Filmszene ein ganz wichtiger Standort, die Filmstadt Cinecittà. Dort sind in den legendären Studios ganz wichtige Produktionen entstanden, die Filmgeschichte geschrieben haben. Doch die Kinostadt Rom, die ist in der Krise so sehr, dass jetzt sogar Hollywood für römische Kinos kämpft. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Wes Anderson, Jane Campion, sie haben einen Brief verfasst und an den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geschickt. Sie fordern, das Kinosterben in Rom zumindest aufzuhalten. Über die Hintergründe möchte ich nun mit unserer Rom-Korrespondentin Lisa Weiß sprechen. Frau Weiß, wie groß, wie massiv ist denn überhaupt diese Kinokrise?
Also die Kinos in Rom werden tatsächlich immer weniger. Das ist schon seit vielen Jahren so. Das ist jetzt kein Problem, das jetzt wirklich nur auf Rom begrenzt ist. Das ist ja auch in anderen Städten in Italien so und auch in Deutschland. Der Punkt ist, diese Immobilien stehen dann oft leer, weil eben niemand ein neues Kino dort betreiben möchte oder ein anderes kulturelles Event dort abhalten möchte. Und jetzt gibt es eben ein neues Gesetz der Region Latium, das eben die Umwandlung leichter machen soll, also die Umwandlung beispielsweise in Einkaufszentren, in Ladengeschäfte etc. Und das Problem ist jetzt, dass viele Angst haben, dass sich da was beschleunigt, was es jetzt schon gibt als Prozess, nämlich dass Immobilienbesitzer Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern einfach kündigen, dann das Kino leer stehen lassen und dann eben umwandeln und richtig viel Profit machen, weil sie das viel teurer vermieten können. Und dagegen richtet sich jetzt eben auch dieser Protest, das kulturelle Erbe geht verloren. Naja, und viele dieser Hollywood-Stars, von denen wir gerade gehört haben, die haben ja auch italienische Familiengeschichte.
Viele prominente Unterstützung also. Hat diese Unterstützung jetzt auch schon etwas bewirkt?
Ja, es gab ungefähr 2 Wochen lang Verhandlungen mit Berufsverbänden, mit Filmproduzenten, mit Unternehmen. Und man ist zu einem Kompromiss gekommen. Es soll Bestandsschutz geben für alle Kinos, die aktuell im Betrieb sind und eben auch für die, die in den letzten 10 Jahren geschlossen worden sind. Und die anderen dürfen umgewidmet werden. Zum Beispiel gibt es auch ein Kino, das seit 1978 nicht mehr im Betrieb ist und damit eben dieser Leerstand dann wirklich beendet wird. Und auch noch wichtig, es soll mehr Zuschüsse für Menschen geben, die den Mut haben, in Kinos auch wirklich zu investieren.
Jetzt sagen Sie ein bisschen was vielleicht, Frau Weiß, über die Größenordnung. Um wie viele Kinos geht es denn da eigentlich?
Also wir haben jetzt keine richtig bestätigten offiziellen Zahlen. Das ist in Italien oft schwierig. Aber Medien berichten, dass es da um circa 15 Kinos geht in Rom, die sozusagen gerettet werden, die erhalten bleiben. Auf jeden Fall die Immobilien, plus natürlich alle, die aktuell noch im Betrieb sind. Und etwa 20 dürfen umgebaut werden.
Das klingt so ein bisschen nach einem Kompromiss. Sind damit jetzt alle einverstanden?
Also grundsätzlich sind schon viele der Meinung, das ist ein ganz guter Kompromiss, der irgendwie beiden Seiten gerecht wird. Es gibt aber auch Gegenstimmen, beispielsweise die Umweltorganisation Italia Nostra, die kritisiert diesen Kompromiss stark und sagt, kein Kino soll jetzt umgewidmet werden, auch nicht die, die schon 40 Jahre lang leer stehen. Und sie sagen auch noch was anderes, dieser Kompromiss, der müsste doch eigentlich nicht nur für Rom gelten, sondern sowas brauchen wir doch für ganz Italien.
Also da gehen die Diskussionen ganz offensichtlich noch weiter. Wir haben gesprochen über das Kinosterben in Rom und über die Überlegung, wie das doch noch irgendwie zu stoppen, aufzuhalten ist. Aus Rom war das Lisa Weiß. Frau Weiß, Dankeschön.
Gerne.
Wer ein Gemälde anschaut, kann selbst entscheiden, wie lange er oder sie verweilen möchte. Man kann einfach nur einen Blick drauf werfen oder sich lange vertiefen. Bei einem Musikstück geht das natürlich nicht. Wer es erfassen will, muss es von Anfang bis Ende hören. Und das kann manchmal zu krassen Erfahrungen führen. Zum Beispiel bei Erik Satis Klavierstück Vexation. Es besteht aus einem Thema und zwei Variationen. Und dieses Material muss 840 Mal wiederholt werden. Aufführungen des Stückes dauern zwischen 12 und 16 Stunden. Vexation, das ist französisch und bedeutet Quälereien. Keine Quälereien hat der Komponist Max Richter seinen Zuhörern zugemutet bei seinem Wiegenlied für eine hektische Welt. Ein achtstündiges nächtliches Konzert, bei dem Einschlafen ausdrücklich erwünscht ist. Ein ausgesprochen ruhiger Kontrapunkt innerhalb des quirligen Johann Strauss Festivals. Oliver Schosch über das nächtliche Wiegenlied von Wien.
Das Wiener Arsenal ist ein ehemaliger Militärkomplex mit historisch anmutenden Backsteinbauten. Der Malersaal sieht aus wie ein riesiger, langgezogener Dachboden mit einer schrägen Wand komplett aus Glas. Ein toller Blick auf den Nachthimmel. Im Saal verteilt stehen 200 Feldbetten mit Matratzen, Decken und Kissen. Es ist Samstag 23 Uhr. Das Konzert beginnt in einer halben Stunde und es liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Wie wird es werden? Alle haben von den Sleep-Konzerten des Hollywood-Komponisten Max Richter gehört. Aber es gab sie nur sehr selten. Unter anderem mal im Sydney Opera House oder in der Hamburger Elbphilharmonie. Die 200 Zuschauer in Wien sind aus 20 Ländern angereist. Die 43-jährige Nicole Sackerson ist mit ihrem Mann aus Stockholm nach Wien gekommen. Wir kennen das Werk von Max Richter ziemlich gut und beobachten ihn und haben schon immer auf die Gelegenheit gewartet, dieses Konzert zu besuchen. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die man einmal in seinem Leben macht. Du hörst klassische Musik und schläfst in einem Raum mit 200 Menschen. Wann macht man denn sowas? Schon. Höchstens im Notfall in einer Evakuierungssituation. Es ist einfach sehr einzigartig.
This is very unique, simply.
Auf der anderen Seite des Saals hat ein junges Wiener Pärchen zwei Betten zusammengeschoben zu einem Doppelfeldbett. Clara Thomeyer hat das Liebkonzert in einem Podcast entdeckt und war sofort neugierig. Michael Pöchgraber ist dagegen völlig ahnungslos einfach mal mitgekommen.
Keine Ahnung, was mich erwartet, ehrlich gesagt. Mir wurde es auch erst vor 3 Tagen präsentiert.
Ja, es mal zu probieren ist, glaube ich, der Reiz. Ich finde es einfach spannend. Wir sind noch unentschlossen, ob wir schlafen werden oder wach bleiben werden. Aber ich möchte es einfach gern mal probieren, ob das wirklich die Schlafzyklen unterstützen kann oder mich eher davon abhält zu schlafen. Schauen wir mal.
Das Konzert beginnt. Die Zuschauer sitzen auf ihren Betten und lauschen. Viele haben ihre normale Kleidung an, viele aber auch Pyjamas. Max Richter sitzt auf der Bühne mitten im Saal. Er spielt Klavier und baut Samples mit ein. Und die Musik strahlt sofort eine unglaubliche Wärme und Ruhe aus. Vor dem Konzert hat Max Richter ein bisschen was über sein Werk erzählt. Sleep ist ein Stück, das als eine Art große Pause gedacht ist für unseren Alltag. Ich habe es 2013, 2014 geschrieben, als wir alle plötzlich 4G-Internet in unseren Hosentaschen hatten und damit alle Informationen dieser Welt immer verfügbar. Das ist natürlich interessant, aber es ist auch psychisch belastend. Deshalb wollte ich ein Stück schreiben, das wie eine große Pausentaste funktioniert. Ich habe mit dem Neurowissenschaftler Dave Eagleman zusammengearbeitet und wir haben uns Forschung über Niedrigfrequenzsound angeschaut, der den Tiefschlaf fördert. Sleep ist um solche sich immer wiederholenden Niedrigfrequenzsounds herum konstruiert. Und es fördert den Tiefschlaf, der das Gedächtnis konsolidiert. Es ist dieses, ich muss mal darüber eine Nacht schlafen und dann weiß ich die Antwort.
It's the part of sleep that makes us say, oh, I need to sleep on that and then I'll know the answer.
Max Richter hat auf seiner Bühne auch ein kleines Streicherensemble und eine Sängerin, die nach und nach in die Musik einsteigen und dann die ganze Nacht durchspielen. Eine unglaubliche Leistung, 8 Stunden lang lange Töne. Wobei die Musiker zu unterschiedlichen Zeiten Pausen haben und von der Bühne können, um etwas zu essen oder auch auf die Toilette gehen zu können. Max Richter sitzt selbst immerhin 7 von 8 Stunden durchgehend auf der Bühne. Die meisten Zuschauer schlafen nach 1 Uhr ein, nach 2 Stunden Konzert. Und wachen dann am frühen Morgen wieder auf, weil immer lauter werdender Gesang und scheppernde Bässe dem Schlaf ein Ende bereiten. Nicole Sakerson aus Schweden ist begeistert.
It was amazing. It was very special.
Und auch den Wienern Clara Thomeyer und Michael Pöchgraber hat's gefallen.
Fantastisch. Geschlafen habe ich nicht viel. Er hat mehr geschlafen als ich.
Geschlafen, ja. Also ich war tatsächlich auch recht schnell weg. Am Anfang gleich.
Und ich habe vorhin gerade erzählt, ich hatte das Gefühl, dass er sogar im Takt geatmet hat.
War ein cooles Erlebnis. Generell die Atmosphäre. Das ist ganz was Eigenes, finde ich.
Einfach wahnsinnig entspannend. Also ich glaube, ich hatte noch nie so eine entspannte, schlaflose Nacht.
Zum Abschluss gibt es für alle Zuschauer ein gemeinsames Frühstück. Die 200€ Eintritt haben sich gelohnt. Ein normaler Konzertbesuch mit Hotelzimmer und Frühstück in Wien ist auch nicht billiger. Und bei einem normalen Konzert hat man in der Regel keine 8 Stunden lang Musik.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun folgt der Blick in die Feuilletons, heute von Lotta Wieden.
Wenn Sie nur wenig Zeit haben und etwas Interessantes lesen wollen, lesen Sie Wolfgang Matz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter dem Titel Rückblick auf den Pazifismus, Simon Wey, der Trojanische Krieg und wir, zeichnet Matz schnörkellos, klug und unterhaltsam den Weg der französischen Philosophin Simone Weil nach, von einer Pazifistin um jeden Preis hin zu einer Verteidigerin derer, die sich nicht selbst verteidigen können. Noch 1935, angesichts des Spanischen Bürgerkriegs, hatte Weil sich empört. Verteidigung des freien Europa? Verteidigung der nationalen Souveränität? Verteidigung der Demokratie? Darauf hätten sich schon allzu viele und allzu lautstark berufen, mit vollkommen gegensätzlichen Machtinteressen und gerade das Engagement der totalitären Großmächte Deutschland und Sowjetunion beweise nur eines: Kriegsgründe sind ausnahmslos Vorwände, eine akzeptable Rechtfertigung für Kriege kann es niemals geben. Erst kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs revidierte Wey ihre Ansichten, wie Wolfgang Matz schreibt. Jetzt, endlich, begreift auch Simone Weil mit einem Schlag, was sie jahrelang nicht begreifen wollte. Der bedingungslose Pazifismus hat dem bedingungslosen Kriegswillen nichts entgegenzusetzen, nichts. Sie begreift, der Aggressor wird auf Entgegenkommen, Nachgeben, niemals anders reagieren als mit noch stärkerer Aggression. Und sie begreift schließlich, wer bisher nur von der Idee geredet hat, dem Gegner ohne Krieg das Äquivalent eines Sieges zu überlassen, der muss genau das jetzt tatsächlich tun. Er muss kapitulieren, er muss der deutschen Wehrmacht die Grenze öffnen. Und in diesem Augenblick weiß Simone Weil, sie ist nicht mehr bereit, ihrer eigenen Maxime zu folgen. Politische Erkundungen auch in der Süddeutschen Zeitung. Wird die AfD die neue Arbeiterpartei? Bei der Bundestagswahl erreichte sie bei Arbeitern und Arbeitslosen die größte Zustimmung. Warum? Fragt Peter Laudenbach den Sozialwissenschaftler Klaus Dörre. Dörres Antwort? Die Leute arbeiten hart, sie sind stolz auf ihr Häuschen und ihr Auto. Das ist ihr Entwurf vom guten Leben. Sie haben aber permanent das Gefühl, dass in den gesellschaftlichen und medialen Öffentlichkeiten sie selbst mit ihren Lebensentwürfen nicht mehr vorkommen. Und wenn doch, werden sie als spießig und provinziell missachtet. Und daher, fragt Laudenbach, das Gefühl der Bedrohung und Zurücksetzung? Dörre. Das Unbehagen großer Teile der Arbeiterschaft hat viel mit dem Eindruck zu tun, dass die Würde der eigenen Arbeitstätigkeit und Statusposition verloren geht. Das ist Ehrverlust, eine altmodische, aber sehr treffende Bezeichnung von Max Weber, die in der Arbeiterschaft heute sehr stark verbreitet ist. Man kann sich auch kulturell missachtet fühlen, aber es ist sicher auch ein Problem, dass etwa in der SPD die Arbeiterklasse zum Beispiel bei Bundes- oder Landtagsabgeordneten kaum noch vertreten ist. Ich sage es nicht gern, so Dörre, Aber bei der AfD ist das anders. Währenddessen beklagt Adrian Lobe in der Welt, wie die Mechanismen der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie das Schrille, Obszöne und Perverse permanent prämieren. Das Opfer dabei sei das Politische selbst, das nicht mehr imstande ist, zentrale Themen zu verhandeln. Eine Lösung des Problems bietet Lobe nicht, weshalb wir den Autor hier alleine lassen und uns dem Architekten Hans Kohlhoff zuwenden. Auch Kohlhoff klagt, eine ganze FAZ-Seite lang sogar, und zwar über Berlins riesigen Freiluftpark Tempelhofer Feld. Genauer, über die stadtweiten Debatten zu seiner Nichtbebauung. Diese Nichtbebauung sei eine Krankheit, eine Art Morbus Charonensis, antigroßstädtisch, ja, antiurban. Denn wo, wenn nicht hier, fragt Kohlhoff, lässt sich ein Pilotprojekt für städtisches Wohnen im großen Stil noch realisieren? Eine große Chance wird vergeben, aus der andere Jahrhunderte ein atemberaubendes Projekt gemacht hätten, auf das wir heute so stolz sein könnten wie die Pariser auf ihre Champs-Élysées.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wieden und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.